Ganz häufig.
Das hörst du. Wir.
Arbeit, Leben, Liebe.
Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen. Heute ist wieder Mittwoch und das heißt, wir haben wieder eine Expertin im Studio. Wir, das sind Hajo und Suse Schumacher mit dem Mutmach-Podcast. Und bei uns ist heute Diana Kinnert. Hallo.
Hallo.
Hi. Wir haben uns auf der Rückbank eines Autos kennengelernt.
Das interessant. Ist korrekt ausgedrückt, ja.
Bevor die Fantasien durchgehen, wir waren gemeinsam bei Markus Lanz. Du warst ja die kompetente junge Frau. Ich war der alte weiße Mann.
Wenn du das sagst.
Das war die Rollenverteilung und zwischen uns wurde der Hamburger Bildungssenator gegrillt. Das heißt, wir waren schon mal nicht die, die aufs Maul gekriegt haben.
Mitsamt einer Virologin und wir waren so die Flügelspieler.
Genau. Warum wurdest du eingeladen?
Ich glaube, also es war meine zweite Einladung. Ich war 3 Wochen vorher schon mal da. Da sollten wir mein Buch vorstellen zum Thema Einsamkeit und gerade Einsamkeit im Kontext auch der Pandemie, also was Kinder- und Jugendrechte angeht.
Bist du einsam gerade?
Nee, gerade überhaupt nicht.
Also Diana Kinnert ist insofern eine hochinteressante Frau, weil erstens beschissener Satz, aber stimmt, könnte unsere Tochter sein, altersmäßig. Insofern, ich bin immer so wahnsinnig interessiert an deiner Generation, weil ich so mein eigenes Boomer-Sein zunehmend in Frage stelle. Weil ganz lange waren wir ja so wie du, wir waren ja die Jungen und jetzt sind wir auf einmal die Alten. Und ich verstehe immer noch nicht so ganz genau, wie ihr tickt. Wie findest du Boomer so generell, wenn wir jetzt mal ein bisschen verallgemeinern?
Stereotype.
Ich beschäftige mich nicht so viel mit denen.
Ach bitte.
Also tatsächlich, ich bin ja in der Politik, insofern habe ich ja auch ein Interesse daran, Leute zu erreichen, sage ich jetzt mal, oder mit Argumenten zu überzeugen oder hinter Positionen zu versammeln. Insofern interessiere ich mich für andere Menschen. Aber es ist bei mir nicht so, dass ich das nach Alterskohorten tue. Ich mache das ein bisschen, weil ich weiß, in der Stadt sind die Debatten vielleicht ein bisschen progressiver. Auf dem Land muss man vielleicht nochmal irgendwie eine andere Erzählung aufgreifen. Also ich sortiere eher nach Milieus als wirklich nach Alter.
Ich muss jetzt mal einmal ganz schnell in den biografischen Block für die wenigen in Deutschland, die dich nicht kennen. Du bist geboren in Wuppertal, du bist 30, du bist diese wunderbare Mischung schlesischer Spätaussiedler und philippinische Migrantin, wo man sich immer denkt, hä, sind die beide katholisch oder wie haben sie zueinander gefunden? Du hast Politik, Sozialwissenschaften, Philosophie studiert, bist mit 17 in die CDU eingetreten.
Das ist korrekt.
Auch dazu müssen wir kommen. Du warst die jüngste Büroleiterin aller Zeiten bei Peter Hinze, einer deiner Mentoren, so wie Rupert Neudeck auch. Der Kap Anamur Neudeck, Generalsekretär Peter Tauber hat dich in eine Kommission gesteckt, Generalsekretär Paul Ziemiak hat dich in eine Kommission gesteckt. Du bist in allen möglichen Beiräten, machst alle möglichen internationalen, ich sag mal, Verständigungsprojekte, bist Geschäftsführerin einer Medienfirma, die Dokumentarfilme macht, berätst Unternehmen. Und kommst jetzt gerade von einem langen Wochenende vom Campen. Super Kombi. Hast du dir das Leben ausgesucht?
Naja, ich bin natürlich ein Stück weit reingestolpert und manchmal haben sich Dinge verselbstständigt, wo ich gemerkt habe, geht mir eigentlich über irgendwelche Grenzen oder tut mir gar nicht so gut. Das heißt, es gab vor allem in den letzten Jahren, wo sich auf so einem politischen Niveau viele Dinge verselbstständigt haben, gab es immer mal wieder Momente, wo ich gesagt habe, bis hierhin und dann mache ich das aber doch nicht oder ich mache etwas ganz anderes. Und insofern sammeln sich sehr viele verschiedene Dinge in meinem Leben, aber nicht so eine lineare Karriere.
Kannst du mal ein Beispiel nennen, wo du für dich selber gemerkt hast, so zum Thema, ich weiß, was mir gut tut, wo es dir nicht gut getan hat, wo du Stopp gesagt hast?
Naja, das war zum Beispiel, nachdem ich 2-3 Jahre in Berlin war und dann Rupert Neudeck gestorben war, Peter Hinze gestorben war, meine Mutter plötzlich verstarb. Also ich hatte auch mit 48. Das heißt, es gab bei mir eine Zeit, wo relativ zufällig einfach sehr viele nahe Bezugspersonen gestorben sind. Und ich unterbewusst aber dachte, naja, ich stehe hier gerade auf einem bundespolitischen Präsentierteller, ich habe vielleicht auch gerade alle Chancen. Das heißt, ich ziehe mich jetzt nicht zurück und trauere, sondern ich ziehe ein Stück weit durch. Und da habe ich auch gemerkt, da hat sich viel in meinem Leben verändert. Ich habe die alten Freunde ein bisschen zurückgelassen. Wenn jemand mich gefragt hat, wie es mir geht, habe ich immer gesagt, alles gut. Ich habe abends gemerkt, ich werde traurig, also bin ich schnell ausgegangen und habe viele neue Leute kennengelernt. Also das war so eine Ebene, wo ich voller Sozialhobbys sozusagen mich von eigenen Gefühlen abgelenkt habe. Und da habe ich gemerkt, das ist zum Beispiel etwas, was mir überhaupt nicht gut tut. Und da habe ich gemerkt, da schalte ich lieber ab.
Das wollte ich gerade fragen, weil dann kommt es ja irgendwann, wenn man Sachen nicht verarbeitet oder Trauer nicht verarbeitet, richtig, dann kommt es ja irgendwann so richtig Breitseite zurück, oder hattest du das
auch?
Bei
mir kam es mit meiner Baby-Neurodermitis zurück. Ich hatte als Baby so eine ganz schlimme Neurodermitis und kann mich an die Zeit eigentlich nicht erinnern. Ich weiß, dass als ich vor ein paar Jahren das erste Mal wieder an einem Reformhaus vorbeigegangen bin, dass ich diesen Geruch irgendwie so ganz irgendwie extrem assoziieren konnte, weil ich das einfach aus meiner Kindheit kannte. Mhm. Und in dieser Partyzeit in Berlin, wo ich einfach irgendwie ja auch so als politisches Talent hofiert wurde, da habe ich das dann gespürt, dass auf einmal meine Neurodermitis überall wieder kam. Und ich bin dann zum Arzt, habe mir eine Kortisonsalbe geholt, wollte sie wegschmieren und auf einmal tauchte sie am nächsten Tag ganz woanders wieder auf. Mhm. Und da habe ich gemerkt, da habe ich mentale Gesundheit halt auch ganz anders verstanden. Deswegen ist es für mich jetzt auch mit diesem Einsamkeitsthema ein politisches Thema, weil ich gemerkt habe, dass mentale Gesundheit nicht nur in meiner persönlichen Situation über zufällige nahe Todeserfahrungen, sondern einfach in einer Generation, die beschleunigt, fragmentiert, unübersichtlich, wo einfach sehr viel jetzt gerade zusammenpasst, wo auch irgendwie der Beruf gar nicht mehr so sicher ist, egal was wir studiert haben, weil Vollautomatisierung die Industrien verändert und so. Also es passiert ja gerade sehr, sehr viel.
Ja, inklusive jetzt mit dem Klimaschutz, genau. Ne, beziehungsweise
ganz viele abstrakte Bedrohungen, alles irgendwie, also wie meine Generation ja auch konsumiert auf TikTok oder YouTube ist ja längst schon global. Das heißt, wir können das gar nicht als nationales Kollektiv irgendwie besprechen, weil es so individuell passiert. Und das sind so verschiedene Überforderungen mental, wo ich jetzt ganz explizit eine biografische gemacht habe und gemerkt habe, wenn das keiner richtig versteht, dann irgendwie geht es daneben. Mhm. Und da habe ich gemerkt, das ist nicht nur was, wo ich selber privat lernen muss, damit umzugehen und die zu verstehen, sondern es ist was, wo ich merke, viele meiner Altersgenossen haben sowas Ähnliches.
Mhm. Jetzt bist du ja in der CDU. Ja. Und gleichzeitig bist du ja Geschäftsführerin von NewsGreen. Also ihr verbreitet eigentlich positive Klima, wie nennt man denn das?
Botschaften.
Botschaften, ja. Wie geht denn das zusammen? Weil ich meine, wenn man jetzt so nach 16 Jahren auf Frau Merkels Regierungszeit guckt, dann ist ja nicht viel im Klima passiert. Also ist jetzt vielleicht mal ein subjektiver Eindruck. Aber
naja, vielleicht muss man erklären, warum ich damals in die CDU eingetreten bin. Das hatte gar nicht so diesen direkten Wahl-O-Mat-Grund, dass ich gesagt habe, ach, die CDU, die Position der CDU, die sind jetzt so viel besser als alle anderen in Jetzt-Sicht, sondern ich habe damals die Grundsatzprogramme gelesen, die Menschenbilder verglichen und so weiter und festgestellt, dass vom eigentlichen Fundament Volkspartei, CDU mit auch was christlich-soziale, mit was liberalen, mit was Wertekonservativen für mich gut passt. Mhm. Und seitdem verstehe ich meine Mitgliedschaft in der Partei nicht, um alles abzuklatschen, was da passiert, sondern um mich da geltend zu machen. Mhm. Ich bin seit 10 Jahren an jedem Parteitag irgendwie votiere ich und argumentiere ich für die Homo-Ehe, obwohl sie bis zuletzt innerparteilich abgelehnt worden ist. Mhm. Sterbehilfe genauso, Klimaschutz genauso. Das heißt, mir geht es gar nicht darum, die Partei insgesamt so nach vorne zu stellen, sondern mich innerhalb der Partei zu engagieren. Mhm. Und was für mich immer wahnsinnig wichtig war, war das Konzept der sozialen Marktwirtschaft. Und ich hatte oftmals das Gefühl, ich habe in den letzten Jahren eben viel im Gründertum mich beschäftigt und war da unterwegs und viele nachhaltige Innovationen kennengelernt. Und da zu wissen, dass vielen guten Gründungsideen auch manchmal das Marketing-Tor fehlt, der Einstieg in den Markt fehlt, war für mich ein Wettbewerbsnachteil, wo ich gedacht habe, es ist für mich eine eigene richtig gute Gründungsidee, ein Medienportal zu gründen, wo wir Bühne bieten für nachhaltige Innovation. Mhm. Und insofern ist das nichts, finde ich, Linkes, Dogmatisches, was da Klimaschutz irgendwie nach vorne stellt, sondern es geht darum, jungen, effizienten, innovativen Ideen eine Möglichkeit zu geben, sich dem Markt vorzustellen.
Mhm. Aber trotzdem bist du in einer Partei, die auch Hans-Georg Maaßen zum Beispiel als
Korrekt.
Mitglied hat oder Tilman Kuban, den ja auch nicht super liberalen Chef der Jungen Union. Du hast gerade über Marketing geredet. Also als Generalsekretär oder Generalsekretärin würde ich mich über jemanden wie dich, würde ich mir ein Loch im Bauch freuen, weil du bist das bunte Alibi, wenn ich jetzt mal böse bin.
Ja.
Ne? So, wenn die AfD jetzt einen türkischstämmigen Schwulen hätte, würden sie auch sagen, guck mal, wir sind doch gar nicht ausländerfeindlich, wir haben doch so einen. Hast du dieses Feigenblattgefühl manchmal?
Ich hatte das früher ein paar Mal und das waren für mich auch so Erweckungsmomente, wo ich gedacht habe, naja, ich habe hier mit 5 jungen Unionlern, weiße junge Typen, mit denen ich gut befreundet bin, ein Spielplatzfest organisiert in unserem Kiez, in der Kommunalpolitik. Und wenn die Presse kommt, dann steht da der weiße männliche Oberbürgermeister, der Bundestagskandidat, der Landtagsabgeordnete und auf einmal soll ich mit aufs Foto, aber die 4 anderen Jungs, mit denen ich es gemacht habe, nicht. Und dann habe ich gedacht, das ist doch irgendwie unfair. Die anderen 4 Jungs haben genauso viel hier gerade beigetragen wie ich. Mhm. Und da ist mir ein paar Mal klar geworden, dass man mich meistens nur mit reinschiebt, um einem Diversitäts-Argument Vorschub zu leisten. Ich bin quasi der Quotenbeauftragte.
Du bist Frau, du bist migrantisch, du bist lesbisch, was hast du noch alles?
Weiß ich nicht.
Also
ich bin städtisch, ich bin digital.
Und jung.
Alles. Man, ja. Jung, um Gottes Willen. Mehr
und,
Quote als Angela
Merkel. Und da habe ich natürlich ab und zu gemerkt, das versuchen Leute, um eigentlich Modernisierungsdebatten zu bremsen. Mhm. Und das ist in dem Moment für mich natürlich hinderlich, weil ich will diese Debatten ja voranbringen.
Ja.
Das heißt, in dem Moment, wo man mir eine Bühne gibt, aus welchem Argument auch immer, will ich sie für Modernisierungsdebatten nutzen. Wenn es aber nur darum geht, mich vorzustellen und zu sagen, wir brauchen sie gar nicht, denn Diana ist ja bei uns, dann mache ich es halt nicht. Das heißt, es ist ja auch meine eigene Verantwortung, für was lasse ich mich da instrumentalisieren und für was nicht.
Mhm. Achso, ich bin so geflasht. Jetzt hast du ja ein Buch über Einsamkeit geschrieben.
Die neue Einsamkeit.
Die neue oder das Zeitalter der Einsamkeit. Einsamkeit hat für mich immer so 2 Seiten. Mhm. Also es gibt einerseits diese wirklich krankmachende Einsamkeit. Also man spricht ja auch sehr viel von alten Menschen, ne? Oder eben die jüngere Generation oder so, die mit Multimedia auch einsam ist. Vielleicht am Ende. Aber es gibt ja auch diese andere Einsamkeit oder vielleicht nennt man das dann Alleinsein. Ich weiß es nicht.
Man trennt es relativ künstlich, aber eben schon in einen Zustand erstmal von Isolation. Mhm. Und der kann je nach subjektivem Empfinden positiv oder negativ sein. Wenn ich ihn verbinde mit Nachdenklichkeit, Inspiration, Erholung, dann würde man sagen, es ist ein Alleinesein. Mhm. Wenn es ein dauerhafter Zustand ist, wo ich ohnmächtig zurückgelassen bin, wo ich das Gefühl habe, die anderen sortieren mich aus, ich werde exkludiert, kann mich daraus nicht befreien und ich empfinde das explizit als was Negatives, nämlich an ein Defizit nicht nur an sozialem Austausch und Eingebundenheit, sondern auch an Intimität und Geborgenheit, dann würde man sagen, es ist Einsamkeit. Mhm. Und das ist ein mentaler Stressor, der wahnsinnig krank machen kann.
Ja, jetzt leben wir ja in einer individualistischen Gesellschaft, die sowieso, glaube ich, schon sehr auf, ich sage jetzt mal ganz banal, Ego fixiert ist, ne? Und höher, schneller, besser ist dann noch so die Marktwirtschaft, die dazukommt oder der Kapitalismus. War das jetzt eine Idee, die in der Pandemie entstanden ist oder ging das schon früher los, dass du dich damit beschäftigt hast?
Das ging sehr viel früher los. Ich habe vor 6, 7 Jahren David Cameron kennengelernt, den ehemaligen Premierminister in London und war dann ab und zu bei dem auf irgendwelchen Abendessen für junge europäische Talente, irgendwie sowas. Und habe dadurch einen engeren Bezug gewonnen zu britischer Politik und festgestellt, Großbritannien ist gerade dabei, das weltweit erste Ministerium gegen Einsamkeit zu gründen. Es ist dort ein großes politisches Thema. Mhm. Und ich als Tourist im Prinzip habe mir das dort angeguckt und festgestellt, stimmt. Und es basierte auf 2 Entwicklungen. Die eine Entwicklung war der demografische Wandel. Also es ist vor allem eine Einsamkeit der Hochaltrigen, weil nämlich Ehepartner, Freunde sterben weg, Kinder ziehen weg. Ich habe noch keinen digitalen Anschluss. Ich bin vielleicht nicht mehr so beweglich. Altersarmut, all diese Themen. Das heißt, da ging es um Mehrgenerationenhäuser, um den Postboten, der bei der alleinstehenden Witwe mal vorbeischaut, solche Dinge. Und gleichzeitig ging es vor allem in Großbritannien, und da habe ich vor allem die Parallele zu Deutschland gesehen, auch darum, was haben wir in der Industrialisierung sehr stark entwickelt und wovon sind wir sehr stark geprägt und was brauchen wir jetzt eigentlich postindustriell? Mhm. Und da war es vor allem auch der Gesundheitsbegriff. Mhm. Also ein Gesundheitsbegriff, der auf Erwerbstätigkeit schaut, der sehr auf physische Gesundheit schaut und der mentale Gesundheit noch nicht so ernst nimmt. Mhm. Und gerade wenn ich so in Neuseeland oder Kanada oder so mich umschaue, also bei sehr progressiven Gesellschaften, die auch nicht so industriell geprägt sind, da ist mentale Gesundheit, Prävention, Entstigmatisierung lange schon ganz großes, junges Thema. Auch Cybermobbing, Bodyshaming, also all diese jungen Dinge. Und ich habe vor allem in Großbritannien gelernt, dass man dort den Wechsel versucht, dass man mentale Gesundheit ernster nimmt. also Einsamkeit, und dann eben auf den demografischen Wandel. Es wird also zunehmend Zukunftsthema, weil es immer mehr Ältere geben wird. Aber und das wollte ich kopieren für Deutschland.
Für mich hat das aber auch ganz viel tatsächlich mit Natur zu tun. Also das ist so mein großes Steckenpferd, ja, und wo meine Mission, Menschen wieder in die Natur zu bringen und wieder in die
Bezüge
Verbindung
herzustellen.
Und so. Ja. Ja. Wieder zu connecten, aber im Grunde am Ende.
Für dich ist das jetzt so ein Seniorenthema.
Ja, das war für mich eben so eine Entwicklung. Ich kam, vor 5 Jahren habe ich das in Großbritannien gelernt, eigentlich als wahltaktisches Thema, geil, ein Thema für die Alten, geil, ein Thema, das man vielleicht konservativ übersetzen kann, ein Gesundheitsthema, ein demografisches
ein
Thema.
Ein Herzthema.
So, genau. Also ja, ich habe tatsächlich gesehen, es ist, für mich sind die Lösungen relativ offensichtlich, die Leute ein bisschen zu verbinden, da irgendwie ein bisschen beweglicher zu sein in den Infrastrukturen. Das war für mich wahltaktisch, vernünftig irgendwie, also relativ offensichtlich alles. Und dann habe ich mir das Phänomen eben näher angeguckt, sämtliche Erhebungen dazu, und dann hat sich dieses ganze Phänomen mir nochmal ganz anders dargestellt. Ich hatte eigentlich das Buch geplant als so eine 150 Seiten Kompilation an Anti-Einsamkeitsmaßnahmen. Jetzt ist es ja so 500 Seiten durch das Phänomen geworden, weil es ganz anders ist. Und auf einmal geht es für mich darum, dass Erhebungen sagen, vor allem junge Menschen sind einsam, aber die sind doch per Definition eigentlich Superspreader. Die sehen jeden Tag 1000 Leute im Fitnessstudio, auf der Party, unter den Kommilitonen. Also wie kann das sein? Und da entwickelt sich mein Einsamkeitsbegriff weg von, es geht nur um die Abwesenheit der anderen, hin zu, was macht die Qualität sozialer Verbindung aus? Und auf einmal hat es viel mit Bezügen zur Natur, mit Kapitalismus, mit Erwerbsbrüchen, mit vielen verschiedenen Dingen zu tun.
Leben wir zu viel im Außen?
Ich habe ein Buch gelesen von Johann Hari, ein britischer Journalist, vergessen, wie genau der Titel heißt, aber es geht darum, dass er seine eigenen Depressionen versucht hat nachzuvollziehen und festgestellt hat, immer dann, wenn Bezüge fehlen, geht es ihm schlecht. Und das ist etwas, womit ich mich ein bisschen identifizieren konnte, weil in der Zeit, in der es mir nicht so besonders gut ging, habe ich zum Beispiel gar nicht mehr Lebensmittel eingekauft, weil ich viel zu selten zu Hause war. Ich hatte so viel Geld, dass ich über mit dem Taxi hingefahren bin. Ich musste für nichts Verantwortung übernehmen. Ich habe dann da bei Freunden geschlafen, dann mal wieder da, war ich auf einer Party, dann wieder zu Hause, dann im Hotel. Also ich hatte keine Bezüge. Und ich glaube, worum es geht, ist der Bezug zu einem selbst, dass man eben nicht diese Einsamkeit von sich selbst vermisst, weil man sich gar nicht mehr begegnet. Es geht darum, dass man auch Freunden immer wieder rechenschaftspflichtig ist, weil die ja einen auf eine Dauer begleiten. Es geht darum, dass du vielleicht auch gerade zu sowas wie Essen, wie Trinken, was einfach auch biologistisch festgeschrieben ist, einfach eine Verbindung hast. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass immer, wenn ich das Gefühl hatte, ich drehe irgendwie ein bisschen raus und bin aus meinen Bezügen raus, ging es mir einfach nicht so gut.
Ist das dann am Ende wieder Achtsamkeit? Also hier, hier und jetzt zu sein?
Also ich glaube, was bei mir, also was das Neue vielleicht auch an meinem Buch ist, ist, dass Einsamkeit nicht sein muss, dass dir von außen passiert, sondern etwas, was mit einer eigenen Unfähigkeit zu tun haben kann. Und diese Unfähigkeit ist vielleicht manchmal privat bedingt, weil du wie auch immer dich verhältst, aber manchmal, glaube ich, eben auch durch gesellschaftliche Rahmenbedingungen beeinflusst.
Da würde ich mal als alter weißer Mann mich dazwischen werfen. Ich glaube, die Hyperindividualisierung, die du gerade beschrieben hast, mit auswärts essen gehen, Taxi fahren, irgendwo so pennen, das sind die besten kapitalistischen Diener, weil die konsumieren ganz viel.
Genau so ist es.
Wenn du deinen Salat selber anbaust und überall mit dem Fahrrad hinfährst, bist du für den Kapitalismus verloren. Ja, du bist kein richtig guter Konsumierer.
Also es ist erstmal ein Angebot, und die Frage ist, warum nachfrage ich das? Warum frage ich das nach? Und Richard Sennett, der amerikanische Soziologe, sagt, der Kapitalismus, in dem wir heute sind, ist entkoppelt von Verantwortung und ist ein Regime der Flexibilität.
So.
Und das ist etwas, was ich auch, finde ich, in meiner eigenen Partei lange nicht so gesehen habe. Ich finde ein bisschen unintellektuell, dass mir auch lange in der eigenen Partei gereicht hat, gegen die Linken zu sein, gegen was Moralistisches zu sein, gegen was Dogmatisches zu sein, und habe aber viel zu wenig selber in Frage gestellt oder mitkonzipieren wollen, wie unsere Marktwirtschaft zu funktionieren hat, wo Verantwortung drin ist, wo Betriebsräte, Gewerkschaften eben auch Tarifautonomie bedingen, was ein Arbeitsmarkt im Unterschied zu einem normalen Konsummarkt ist, solche Dinge. Also viel VWL-Wissen im Prinzip.
Und da bist du aber bei den Herz-Jesu Marxisten der CDU, ne? Also da klingst du wie Norbert Blüm, wie ja Peter Hinze, einer deiner Lehrmeister. Übrigens eine Richtung, die ich ein bisschen unterentwickelt finde, derzeit in der CDU. Ja. War mal stärker.
Die war deutlich stärker. Ich komme ja aus Wuppertal, das heißt, ich komme aus diesem alten christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaftsland mit dem christlich-sozialen Zentrum in Königswinter und irgendwie mit Karl-Josef Laumann dort und so weiter. Ja. Also das ist ja so, wie ich geprägt bin und deswegen interessiert mich das auch. Aber ich bin eben nicht, wie viele manchmal glauben, dieser verkappte Linke bei den Konservativen, weil es mir nicht darum geht, Marktwirtschaft zu sabotieren. Mir geht es darum, Marktwirtschaft so einzustellen, dass sie verantwortungsvoll sich gut entwickeln kann und dass sie mit Haftung auch zusammengeht.
Noch ein Punkt, den ich ganz interessant finde und auch an unseren Kindern und sogar an uns selber beobachte, die zunehmende Polarisierung. Klar gab es früher auch, du hast es gerade gesagt, links gegen konservativ und so weiter. Ich habe das Gefühl, die ist sehr viel ausdifferenzierter heute, dass man in jeder verdammten Frage sofort eine Entscheidung treffen muss, bin ich dafür, bin ich dagegen, was Diskussionskultur nicht unbedingt nach vorne bringt. Ich habe das Gefühl, dass auch in der politischen Debatte, Twitter ist zum Beispiel, Trump war so ein Beispiel, dieses Entweder-Oder, dieses binäre Entscheiden ein Teil der Pest ist. Und deine Generation, wenn ich mal verallgemeinern darf, die ist einfach damit groß geworden, die kennt das gar nicht anders.
Naja, ich glaube, dass auch Demokratie irgendwie ausgemacht hat, dass es immer das Für und Wider gibt und dass man sich entscheidet. Ich glaube, das ist nicht das Neue. Das Neue ist, finde ich, dass mit der Entscheidung ein moralisches Urteil und ein Auseinandersortieren einhergeht, dass ich finde, irgendwie Demokratie noch nicht nach vorne bringt und auch Gemeinschaft nicht nach vorne bringt.
Also du gehörst dazu oder
eben also ich, oder ich, dagegen, ich würde ja. ja genau. Und ich würde sagen, das ist in meiner Generation viel, viel schlimmer als in Generationen vorher. Bin da super kritisch mit. Und habe aber das Gefühl, dass es eben auch was mit diesem Einsamkeitsphänomen zu tun hat. In dem Moment, wo sämtliche Beziehungen, die du hast, so brüchig sind und auch irgendwie Zugehörigkeiten auf der Straße irgendwie durch, weiß ich nicht, Eigentum, Punk, wie auch immer, also durch äußere Merkmale gar nicht mehr so sortierbar sind, welche Gruppen gibt es und welche nicht, glaube ich, dass der Moralismus diese Rolle von Zugehörigkeit übernimmt oder diese Funktion, Zugehörigkeit herzustellen, übernimmt. Also ich glaube, in dem Moment, in dem ich einfach nicht mehr wirklich sagen kann, zu wem gehöre ich nicht, weil Gesellschaft individualistischer geworden ist, fragmentierter geworden ist, versuche ich über, ach, wir zwei sind Veganer oder wir zwei sind gegen Flüchtlinge, quasi Kollektive zu inszenieren. Und das fände ich so interessant. Ich habe da mit Harald Welzer viel drüber gesprochen, dass gerade diese Trump-Kirche, wo man sagen würde, das sind doch die Menschen, die da im Kapitol eigentlich von Hass und Zersplitterung zerfressen sind, die glauben ja am allermeisten, dass genau die zusammengehören und dass alle anderen wollen uns auseinander treiben und wir gehören nicht mehr dazu, aber wir sind die Einzigen, die dagegen aufbegehren. Also auch irgendwie, ich habe Leute interviewt fürs Buch irgendwie, die gesagt haben, naja, ich bin irgendwie schwul und verlassen und einsam, aber bei den Hooligans habe ich meinen Platz gefunden und deswegen kämpfe ich damit. Und da merkt man, dass das Bedürfnis des Menschen, sozial zu sein, irgendwie auf andere Menschen zu reagieren, so fest in uns ist, dass wenn wir nicht eine Gemeinschaft bieten, in der das möglich ist, dass wir inszenieren und möglicherweise auch mit anderen Opfern, dass wir das irgendwie, dieses Bedürfnis irgendwie befriedigen können.
Jetzt haben wir im Moment ja so eine Zustandsbeschreibung, die du da gerade auch ganz gut du hast den Zustand ja ganz gut beschrieben. Was sind denn da Wege raus?
Ich glaube, es gibt ganz, ganz verschiedene. Ich sag mal, die offensichtlichen sind für mich gerade bei den Hochaltrigen eine andere Kultur von Anti-Anti-Aging. Ich habe viel auch mit Hochaltrigen gesprochen, die gesagt haben, sie fühlen sich unsichtbar, sie fühlen sich als Belastung, sie wollen gar keinen Kontakt zu Kindern suchen, weil sie glauben, sie stören da sowieso nur. Und da braucht es ein anderes Selbstbewusstsein für eine ältere Generation. Und das geht aber nur, wenn wir das kulturell ja auch öffnen. Also wenn wir Infrastrukturen auf sie einstellen, wenn wir ihnen Anerkennung geben dafür, dass sie jetzt in der Rente sind und was sie da mit dieser Zeit auch anstellen wollen, wenn wir sie nicht nur als Klimasünder und irgendwie Umweltsäue beschimpfen, sondern wenn wir denen einfach einen Platz in der Gesellschaft geben.
Oder sie eben nicht in Seniorenheimen nur ablagern,
hätte also, ich das gesagt. So, also gibt es, glaube ich, ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten der Teilhabe und Einbindung für ältere Menschen. Und das ist das offensichtliche Einsamkeitsthema.
Das ist ja in früheren oder in anderen Kulturen sind das ja gerade die Weisen, ne, die schon ganz viel wissen.
Auch nicht alle.
Nein, nicht alle.
So, dann gibt es natürlich irgendwie das ländliche Thema. Dort sind die Infrastrukturen so runtergewirtschaftet, dass die Leute dort einfach gar nicht als Gemeinschaft stattfinden können. Wenn der Marktplatz nicht mehr da ist, die Kneipe nicht mehr da ist, die Post nicht mehr da ist, ja, dann gehe ich vielleicht zu Pegida Bürger lieber wäre, weil sonst ist keiner mehr da. Das heißt, da muss man natürlich auch Geld zur Verfügung stellen, dass sich vielleicht Jugendzentren auch selbst verwalten können, dass vielleicht auch mal eine Kneipe als sozialer Ort subventioniert wird, als dritter Ort, das finde ich genauso irgendwie legitim. Ich glaube, bei den Jungen muss es noch sehr viel mehr darum gehen, und da haben wir uns ja ein bisschen kennengelernt, Hajo, was Digitalität mit uns eigentlich macht, sozial und kulturell. Ich habe viel mit Schülerinnen und Schülern gesprochen, die mir sagen, sie haben sehr viele gute Freunde. Und wenn ich sie dann frage, redet ihr auch über Probleme, dann sagen sie, nee, machen wir nicht, weil dann habe ich das Gefühl, man könnte mich austauschen und irgendwie, ich bin dann eine Belastung, eine Zumutung für meinen Freund. Und dann denke ich, aber das macht doch eigentlich Freundschaft aus, dass das, was du bist, dem anderen gerne zumutest und dort auch einen Wert erkennst. Und in dem Moment, in dem ich merke, die Jungen sind durch irgendwie, weiß ich nicht, Tinder, Social Media, irgendwelche Filter, haben das Gefühl, sie sind minderwertig, keiner muss was mit mir zu tun haben, ich kann immer ausgetauscht werden, entstehen da vielleicht keine tiefen Verbindungen. Und das müssen wir, glaube ich, in allererster Linie erstmal verstehen, bevor wir da wirklich was an die Hand geben können.
Jetzt habe ich etwas, was mich gerade erinnert, weil ich glaube, wir haben im letzten Podcast haben wir über Glück geredet und dann hatte Hajo dieses Beispiel von Billie Eilish, die ihre Depressionen sehr laut nach außen trägt. So. Und die Frage, die ich jetzt habe an dich, das ist ja was anderes als das, was du jetzt gerade eben beschrieben hast, ne? Wenn ich sage, ich habe hier ein Label, ich habe hier eine Diagnose oder so. Wie kann man denn das einbetten?
Naja, ich habe gesehen, auch in der letzten Zeit, Justin Bieber hatte mit Lonely einen großen Hit, Demi Lovato hatte einen, Taylor Swift hat ja anfangs der Pandemie im Prinzip im Juni dieses Herbstalbum Folklore rausgebracht. Also es basierte schon auch auf einem Generationengefühl. Ich habe mich vor einem Jahr bei TikTok angemeldet, bin inzwischen TikTok-süchtig, weil das einfach wahnsinnig intelligenter Algorithmus ist, der deinen Humor und alles versteht. Und manchmal sitze ich bei, weiß ich nicht, einer Bildungsstätte und da evaluieren die irgendeinen Facebook-Posting, die mal gemacht haben und da gibt es 9 Likes und alle freuen sich, dass es vielleicht 14 Leute gesehen haben. Und auf TikTok sehe ich, da sind irgendwelche Memes, die auch mit der Hilflosigkeit einer Generation hantieren, wo 4,6 Millionen Likes sind und 3,8 Millionen Kommentare und das ist so viel Ausdrucksstärker für eine ganze Generation. Und ich merke zum Beispiel gerade auf TikTok gibt es ja eigentlich diese Romantisierung von Landleben, Marmelade einkochen ist wieder in, also diese ganzen Laternen aufhängen wie bei Taylor Swift ist
auch
in.
Bei den Boomern so.
Also genau, und das hat ein Stück weit ja, also das könnte man ja interpretieren, was es bedeutet und meine Deutung wäre, dass es was mit einer Ohnmacht und einem Unverständnis dieser Welt dort draußen zu tun hat und dem, das, was um meine eigene harmonische Hausnummer passiert, kann ich kontrollieren, kann ich gestalten, hier bleibe ich. Und ich merke, dass es in einer jüngeren Generation ganz grundsätzlich ein größeres Bewusstsein und eine Achtsamkeit auch gegenüber sämtlicher mentaler Überforderungen gibt. Aber dass es trotzdem in dieser Konsumgesellschaft von Individuum und Individuum, wo auch soziale Beziehungen Eva Illos-mäßig ausgestellt wird, damit ich eben der Begehrenswerte bin, es ist ja im Nachhinein nur noch ein neues kapitalistisches Merkmal, mit dem ich mich hochinszeniere, ist es ja auch wieder sabotiert. Und insofern glaube ich, es ist ein Thema, das bei einer jungen Generation sprechfähiger geworden ist als bei einer älteren. Aber wir sind noch lange nicht da, dass man das auf sich selbst richtig anwenden könnte.
Diese digitalen Angebote oder Möglichkeiten, und du hast mit TikTok eins genannt, ich habe mich da inzwischen wieder abgemeldet, weil es mir einfach too much ist. Ich habe das Gleiche wie du, ich wäre süchtig und ich kann das nur durch radikal weg. Ich kann auch eine Tüte Gummibären nicht kontrollieren, entweder voll oder leer. Was ich interessant finde ist, wir wissen es von Facebook, es gibt 60 verschiedene Optionen, sein Geschlecht zu definieren. Ich stelle an der jüngeren Generation, die ich jetzt mal so mit, was weiß ich, zwischen 15 und 30 benennen würde, wahnsinnige Schwierigkeiten fest, sowas wie ein Geschlecht für sich selbst zu finden. Also da sind ganz viele Experimente, was neu ist im Vergleich zu früher. Ne? Also wir sind damit aufgewachsen, du bist junge Mädchen, fertig. Und wenn du nicht hetero bist, wissen wir noch nicht so genau, ob wir das beim Familienfest irgendwie thematisieren. Jetzt gibt es so unfassbar viele Optionen, irgendwas zu sein. Gerade jetzt, ich glaube, Christoph Türke hieß er, ein Philosoph, hat auf Spiegel Online großes Interview gegeben, warum das zumindest mal Möglichkeiten einer Überforderung mit sich bringt. Weil du mit 15, 16 einfach so ganz komplexe Fragen vielleicht noch gar nicht so überblicken kannst. Ich meine, du hast dich mit Rollen und Geschlechtern naturgemäß wahrscheinlich ein bisschen mehr befasst als der heteronormative Mensch, aber siehst du da eine Belastung aus dieser Vielzahl der Optionen?
Ich merke vor allem natürlich aus einer politischen Perspektive, wo ich ja irgendwie in Brandenburg auf dem Land Wahlkampf mache und dann anderswo auch einfach, dass es Diskurse gibt, die so extrem fragmentiert sind. Also auf der einen Party in Kreuzberg muss man sich nicht binär vorstellen und so weiter, sonst ist es ein Affront gegenüber Leuten. Ja. Bin ich auch ein paar Mal gestolpert, durfte nicht mehr wiederkommen und so Geschichten.
Ach komm.
Dann gibt es aber eben auch wieder diese ganz konservative Familie, die davon noch nichts gehört hat. Für mich ist es auch alles eine sehr junge Debatte. Ich bin auch mit Mädchen und Junge und es gibt was dazwischen aufgewachsen. Aber dass ich jetzt immer mehr auch Leute privat kennenlerne, die für mich ein offensichtliches Geschlecht haben oder ein natürliches Cis-Geschlecht haben und dann aber sagen, es gibt eine andere Deutung und die ist selbstbestimmt bei mir, das ist für mich was Neues. Ich versuche insgesamt damit inklusiv umzugehen und achtsam umzugehen, aber natürlich überfordert es mich, wenn ich auf einmal, und das ist mir auch schon passiert, jemanden vor mir stehen habe mit einem Rauschebart, also ein Cis-Mann quasi, der aber sagt, ich heiße Lisa und bin eine Frau, und da muss man ja auch erstmal durchsteigen, was das genau bedeutet. Ich gehöre nicht zu denen, die das total reaktionär sofort irgendwie abwenden und abwerten und sofort mit Unverständnis reagieren, aber ich merke, dass das vielleicht auch meine Generation ist, die versucht, da so einen klaren Standpunkt zu entdecken. Bei Jüngeren merke ich, dass das auch okay ist, wenn es ein bisschen spielerischer ist und man sich noch unsicher ist.
Dieser Protest jetzt gerade bei der EM gegen Viktor Orban und sein Gesetz, dass, ich glaube, Homosexualität und Transsexualität in Kinder- oder Jugendbüchern nicht mehr so gezeigt werden darf.
Ich habe es mal gelesen. Es ist vielfältiger. Es geht darum, dass sämtliche Konsuminhalte von Filmen, Büchern und so weiter, wo Homo- und Transsexualität nicht nur vorkommt, sondern auch als Normalität dargestellt wird, verboten wird, dass Aufklärungsprogramme abgeschafft werden. Also es ist eine große, finde ich, homophobe und transphobe Kampagne, die Bildung und Sichtbarkeit von allem Nicht-Heterosexuellen irgendwie eliminiert.
Ist in Russland aber eigentlich Alltag, ne? Also zumindest im Putin-Staat. Hat sich kein Schwanz darüber aufgeregt, als wir vor ein paar Jahren in Russland eine WM gespielt haben. Russland war stinknormaler Teilnehmer dieser EM. So, und jetzt auf einmal beim Ungarn gibt es Regenbogenstadien. Ich habe nichts gegen Regenbogenstadien. Ich denke mir nur, wir haben chinesische Sponsoren bei dieser WM zum Beispiel. In China kennen wir das Uiguren-Problem und so weiter. Also ich würde gar nicht Diskriminierung jetzt immer nur nach Geschlechterthemen trennen, sondern es gibt auch soziale Diskriminierung. Es gibt alle möglichen Diskriminierungen. Ja. Und ich würde Diskriminierte nicht gegeneinander ausspielen wollen. Ist das so eine, ich sag mal, so eine Entlastungsreaktion, jetzt ein Regenbogenfähnchen schwingen, ich fühle mich irgendwie total solidarisch und dann geht die Karawane zieht weiter.
Es ist wahrscheinlich im ersten Moment aus der Community heraus eine politische Bewegung gewesen, die total ernst zu nehmen ist. Daraus hat sich ein vielleicht auch kollektivistischer Moment entwickelt, den ich auch erstmal gut finde. Der schwingt dann manchmal in Aktionismus um und in auch Heuchelei um. Ich meine, wir sind im Juni, es ist Pride Month, das heißt, alle Unternehmen sind sowieso auf Regenbogen eingestellt. Dass man das jetzt für sich nutzt, um sich auf die gute Seite zu stellen, irgendwie finde ich nachvollziehbar. Ich denke, am Ende des Tages und gerade auch durch meine Nähe zu diesen ganzen Klimathemen und Innovationsthemen, habe ich ja auch ganz viel nicht nur Pinkwashing, sondern auch Greenwashing mitbekommen. Aber das heißt für mich nicht...
Also Pinkwashing gibt es auch.
Pinkwashing gibt es auch, natürlich. Also es gibt Unternehmen, denen sind irgendwie 11 Monate im Jahr die Community von LGBTQI total egal, aber im Juni sind wir überall auf Regenbogen und Inklusion und sponsoren da einfach mal einen queeren Podcast oder solche Geschichten, das passiert. Aber ich glaube nicht, also beziehungsweise mir ist mein Leben zu wertvoll, um mich über jeden aufzuregen, der es nicht genauso ernsthaft sieht wie ich.
Danke.
Wenn ich merke, da ist ein Einfallstor, wo vielleicht Konzerne Geld aufmachen, dann nutze ich es für die gute Sache und wenn sie es wieder zumachen, ey, dann gucke ich mal, wann kommt der nächste Juni wieder.
Gibt es eigentlich einen Lesben- und Schwulenverband in der CDU?
Es gibt die LSU, Lesben und Schwule in der Union. Glaube mit 95% Männeranteil.
Ach komm.
Ja, also ich glaube, Frauen gibt es relativ wenige da. Die sind relativ lautstark, ich mag die auch, aber ich habe nicht so viel Zeit, um mich in alle Verbände und Vereinigungen irgendwie ganz reinzuhängen.
Du bist eine offen lesbische CDU-Frau.
Ja.
Ich kenne keine andere. Also offen jetzt.
Ja, ich glaube
auch
nicht.
Man hört ja so viel.
Ich glaube auch nicht. Weiß ich gar nicht so genau, ja.
Also du bist echt eine Exotin. Mutig. Ja, trauen sich die anderen nicht?
Naja, der Punkt ist ja, dass irgendwie diese Mut-Zuschreibung, die erkenne ich ja immer nur von außen. Ich bin für mein eigenes Leben verantwortlich und glaube, werde ich glücklich, wenn ich mich mein Leben lang verstecke? Nein. Werde ich glücklich, wenn ich mein Leben lang nichts anderes in meinem Leben machen möchte, außer Bundestagsabgeordnete zu werden? Nein. Das heißt, irgendwie werde ich glücklich, wenn ich mein Leben lang mich darüber aufrege, dass Leute den Regenbogen nicht ganz so ernst meinen, 12 Monate im Jahr? Nein. Das heißt, ich muss für mich selbst da einfach ein paar Entscheidungen fällen. Und für mich selbst war es einfach so, wie ich bin. Dass ich als Mädchen gerne Fußball gespielt habe, dass ich im Jugendalter gemerkt habe, ich verliebe mich in ein Mädchen. Ich habe natürlich mit manchen Dingen ab und zu gehadert, weil ich gemerkt habe, Leute um mich herum kennen das nicht oder vielleicht könnten sie mich ablehnen, weil es ist erstmal fremd. Mhm. Aber im Endeffekt glaube ich, es gibt da keine Alternative für mich,
als ganz mich kurz so auszuleben, bevor, wie ich bin. Suse rollt schon mit den Augen.
Ja, aber weil du
stopp, bist. Aber eine Geschichte, Diana hat sie mir im Auto erzählt und ich bin einfach so stolz drauf, dass ich eine solche Frau kenne. Du hast ein besonderes Tor erzielt beim Fußball, weil wenn du nicht Politikerin und Weltenretterin geworden wärst, wärst du wahrscheinlich Fußballprofi geworden.
Naja.
Komm, also, es war ein Kopfballtor sogar.
Ich habe 2 Länderspiele beim Fußball gehabt. Da war ich U17-Nationalmannschaft.
Gegen Ungarn und Russland.
Ein Unentschieden gegen die Niederlande und dann habe ich das 2-1-Kopfballtor gegen Dänemark gemacht.
Yes.
Und als Mädchen, wenn man so unter 17 war, ich bin jetzt überhaupt natürlich nicht frauenfußballfeindlich, aber für uns war es was ganz Besonderes, wenn wir uns getraut haben, ein Kopfballtor zu machen oder mit dem Kopf hochzugehen, richtig aggressiv. Und ich hatte mich das halt einmal getraut. Da ist ein Kopfballtor entstanden und da bin ich bis heute stolz drauf, deswegen erzähle ich es dann jedem auch
nachts im Auto. So Susi, jetzt du Schuldige.
Jetzt möchte ich eigentlich nochmal aufs Klima zurück, weil mich das wirklich beschäftigt und umtreibt und wir haben ja demnächst auch Bundestagswahl und im Moment springen ja alle aufs Klima drauf und man wundert sich so, weil ich meine, es gibt ja jede Zeit, jeden Moment eine Möglichkeit zu verändern, zu machen, zu tun. Ja. Wenn du so jetzt in die Zukunft denkst, was wünschst du dir da?
Ich wünsche mir, dass wir das Klimathema, also ich glaube, man kann dem Klimathema nicht Herr werden, wenn wir nur nationalistisch denken, sondern das ist eine globale Angelegenheit. Mhm. Und ich glaube aber auch, dass wir außenpolitisch nicht weiterkommen, wenn wir anderen Ländern befehligen, wie sie zu leben haben. Und deswegen glaube ich, ist dieses Klimathema nicht so einfach handelbar, wie sich das viele Klimaschützer vorstellen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir eventuell vielleicht langsamer klimatechnisch nach vorne kommen, dafür alle anderen Länder aber sehen, bei uns entstehen grüne Jobs und auch Niedrigverdiener können sich das leisten. Das heißt, es kommt nicht zu sozialen Unruhen. Mhm. Und wenn das ein Gesellschaftsmodell ist, das in sich erfolgreich ist, glaube ich, motiviert man andere Länder, die gleichen Einstellungen zu erzielen. Mhm.
Kennst du ein Land, wo das schon so in die Richtung geht, wo du sagen würdest, das ist so ein ganz gutes leuchtendes Beispiel? Vielleicht.
Ich habe das Gefühl, Kanada macht es relativ gut. Mhm. Ich merke, in Israel ist Technologie und eben auch sowas wie Recycling-Technologien und sowas sehr weit entwickelt. Ich habe eigentlich auch das Gefühl, dass wir da in Europa gut dabei sind. Ich gehöre nicht zu denen, die Klimaschützer trösten wollen mit, wir brauchen mehr Zeit und es muss langsamer gehen. Ich glaube nur, dass wenn wir es so extrem alleine durchziehen, wir die Mehrheit im eigenen Land verlieren, weil das eigene Land sagt, guckt euch mal die Klimapreise um oder die Strompreise um uns herum an und die anderen Länder sehen, was es für uns bei uns für eine Polarisierung gibt, da haben sie keine Lust drauf, deswegen machen sie da nicht mit. Das heißt, ich glaube, worum es primär gehen muss, ist ein Gesellschaftsmodell zu exportieren, anstelle von nur Klimatechnologie. Mhm.
Glaube ich auch. Ich habe da jetzt mal eine ganz praktische Frage als Boomer. Ich weiß, es passt nicht zusammen und doch irgendwie habe ich das Gefühl, es ist so. Schlachtensee und Krumme Lanke sind an heißen Tagen wie diesen Treffpunkt der Jugend. Und das ist auch ein Stadtteil, so Zehlendorf, Dahlem, Grunewald, wo eher so die Besserverdienenden wohnen. Und ich wundere mich total, dass diese Kids da feiern an den Seen und es sieht hinterher aus wie Sau. Es sieht nicht deswegen nur so aus, weil da keine Mülleimer sind, sondern einfach, weil junge Menschen total rücksichtslos, systematisch.
Ich glaube, das sind nicht nur junge Menschen.
Es sind überwiegend junge Menschen, das sagen sogar die jungen Menschen. Also ich kenne 2 auch aus unserer Familie, die da früher oder aktuell zugange sind. Was mich wirklich irritiert, und ich meine es gar nicht mal anklagend, auf der einen Seite sehe ich Fridays for Future, ich sehe Greta, ich sehe in allen möglichen Schulen Öko-Aktionstage und so weiter, und auf der anderen Seite benehmen sich genau diese gleichen jungen Menschen wie der letzte Husten, wenn sie 3 Bier getrunken haben. Kriegst du das zusammen?
Naja, ich glaube, es hat wieder was mit dieser Kompensation und Projektion von irgendwie Dingen zu tun. Ich glaube, am Ende des Tages muss es natürlich um den eigenen Raum gehen und dort Verantwortung zu übernehmen. Also es nützt nichts, mich gut zu fühlen, weil ich Verantwortung diktieren kann oder projizieren kann, was passieren soll, wenn ich es selbst nicht mache. Ich habe mich wahnsinnig aufgeregt über eine Kampagne, ich glaube von Greenpeace oder so, da sollte es darum gehen, kann jetzt falsch sein, ich weiß die Details nicht, aber das in Sachsen oder Sachsen-Anhalt sollte man in der Schule das Angeln lernen. Also hätte es eine Projektwoche gegeben, wo man mit den Schülern den Angelschein macht und so weiter. Mhm. Und Greenpeace hat dagegen protestiert als irgendwie Töten im Staatsauftrag. Wo ich gesagt habe, naja, wenn Greenpeace da irgendwie rumläuft und einfach nur irgendwelche Panda-Fotos den Leuten zeigt, dann irgendwie ist das was anderes, dann ist das auch so ein aufgesetzter, irgendwie so ein aufgesetzter Naturbegriff und eine Nähe zur Natur. Viel besser wäre es doch, das eigene Ökosystem zu verstehen, die Fließgeschwindigkeiten zu verstehen, die Saisonalität von Fischen zu verstehen, verstehen auch, was essen eigentlich Fische, was essen Insekten, was kann ich essen und so weiter. Also ich glaube, dass wir uns, ich bin ja auch niemand der Menschen, die Fleisch essen, verurteilen, aber wenn jemand Teddybärwurst isst und nicht das Gefühl hat, dass da irgendwie nicht Teddybär drin ist, dann bin ich auch ein bisschen kritisch. Also ich glaube, worum es gehen muss, ist einfach grundsätzlich Bezüge herzustellen. Und das hat viel mit dem eigenen Ökosystem und der Verantwortung auch in der eigenen Nachbarschaft zu tun. Ich meine, wir bräuchten ehrlicherweise auch keine Anti-Einsamkeitspolitik, wenn jeder von uns bei seinen Nachbarn irgendwie auch mal vorbeischauen würde. Das heißt, es geht ja viel wirklich einfach um Verantwortung und lagere ich Verantwortung aus, dann gibt es eine viel linkere Politik, weil ein Staatsapparat sich verantwortlich fühlt, oder lagere ich Verantwortung nicht aus, sondern kümmere mich in meiner Eigenverantwortung, dann bräuchte man das nicht. Und das gibt es, glaube ich, beim Umweltthema genauso.
Und wie kommt man dahin, dass man...
Wer ist wir? Wir als Eltern?
Wir als Gesellschaft. Ah, okay. Wie kommen wir dahin, dass wir uns alle verantwortlich fühlen? Und dass wir es eben nicht an die Politik geben oder an die Unternehmen oder.
Also ich merke, dass ich am konstruktivsten diskutiere, wenn man es auf Augenhöhe tut. Viel auch zum Beispiel mit Eltern darüber gesprochen, was Social Media mit den Kindern macht. Und die sagen dann immer, ja, der hält immer dieses Ding in der Hand und so weiter. Und dann finde ich es sehr oberflächlich, weil man kann ja alles damit machen. Du kannst bei Facebook mitkommentieren und diskutieren. Du kannst dich bei Twitter informieren. Du kannst auf deiner Lernplattform gerade lernen. Du kannst irgendwie eine Serie gucken. Du kannst YouTube-Lernvideos gucken. Du kannst bei TikTok Do-It-Yourself-Sachen machen. Du kannst bei Snapchat Nacktbilder verschicken. Also ist ja alles möglich. Das heißt, einfach nur zu sagen, dieses Ding in der Hand und das ist jetzt destruktiv, ist für mich zu kurz gegriffen. Und da merke ich, dass junge Leute das Gefühl haben, dass sie da nicht richtig ernst genommen werden oder dass da auch kein wahres Interesse ist. Ich habe viel zum Beispiel mit Jörg Thaddäus über diese junge, moderne Einsamkeit gesprochen. Da hat er gesagt, dass er das gar nicht so richtig nachvollziehen kann, weil seine Eltern, die kommen doch aus dem Krieg und aus der Armut. Warum beschweren sich denn die Jungen, dass sie jetzt so einsam sind? Das habe ich den Jungen dann gespiegelt und dann haben sie mir was gesagt, das ich bis heute nicht vergesse. Und sie haben zu mir gesagt, siehst du, ich darf mich noch nicht mal fühlen, wie ich mich fühle. Und ich finde das so entscheidend, dass irgendwie dieser Paternalismus, irgendwie, wir müssen sie jetzt dahin kriegen, sich so und so zu verhalten, ist erst der zweite Schritt. Im ersten Schritt muss es ja darum gehen, dass sie sich, in ihrer eigenen Existenz und ihren eigenen Gefühlen sich erstmal wahrgenommen und ernst genommen fühlen. Dann kann man diskutieren, warum man vielleicht Verantwortung auslagert und dann kann man es gemeinsam entwickeln und aufbauen.
Aber fängt das nicht mit der Erziehung an? Fängt das nicht im Elternhaus an?
Ja, also ich würde sagen, es fängt insgesamt mit Augenhöhe an. Wenn einfach 4,6 Millionen Kinder bei einem TikTok-Meme diskutieren und sich dort gemeinsam über, weiß ich nicht, einen Humor freuen, über eine humoristische, weiß ich nicht, Beschreibung der Wirklichkeit freuen, dann fühlen sie sich ja als 4,6 Millionen da gerade alle zusammen gesehen und anerkannt. Und dann ist dort eine Sprechfähigkeit da. Und das ist vielleicht der erste Schritt. Aber es wäre natürlich schön, wenn nicht nur diese Kinder untereinander das Vertrauen ineinander haben, sondern wenn wir in unterschiedlichen Milieus, Altersgruppen und eben auch, finde ich, in gesellschaftlichen Apparaten so vertrauensvoll miteinander kommunizieren könnten.
Ich fühle mich total erwischt bei diesem Paternalismus-Vorwurf. Und ich meine, Jörg Thaddäus, den kenne ich nur auch schon länger. Das verbindet uns beide. Ich glaube, das ist das, was ihr mit weißer alter Mann meint. Ne? So dieses, wir früher, ne, da war das doch auch so und jetzt habt ihr das genauso zu empfinden. Und ich sehe mich dabei einem fundamentalen Erziehungsfehler erwischt, weil ich meinen beiden Söhnen, 16 und 27, immer versucht habe, klarzumachen, dass sie gefälligst so zu leben haben, wie ich das gelernt habe. Ja. das, was ich meinem Vater wahrscheinlich am allermeisten vorwerfen würde, würde er noch leben, muss ich eigentlich erstmal mir selber vorwerfen. Und das ist echt ein Problem. Zum Glück, auch mit Suses Hilfe, bin ich da so ein ganz klein bisschen raus. Aber ich bin dir sehr dankbar dafür, das so zu thematisieren, weil es ist nicht nur eine Machtfrage. Hm. Es wird ja ganz häufig aus unserer Generation dann so, ey, du hast mir gar nichts, ne? So. Und dann kommt es zu dieser Sprachlosigkeit. Ich möchte da als alter weißer Mann noch ganz zum Schluss eine Beratungsfrage stellen dürfen. Was mich total irritiert, ist, dass der Genderstern bzw. der Umgang mit, wie drücke ich Geschlechter in der Schriftsprache aus, so wahnsinnig aufgeladen ist. Sind wir wieder beim Thema Polarisierung, Unversöhnlichkeit und so weiter. Kannst du mir oder uns einen Rat geben, wie wir damit in Zukunft einigermaßen gesellschaftsverträglich, politisch okay umgehen?
Bin ich kein Experte. Ist aber ja, wie gesagt, bei diesen 100 manchmal verschiedenen Geschlechtsangeboten und nicht-binärer Ansprache. Und da gibt es ja auch schon Linguisten, die an einer neuen Sprache, die viel inklusiver sein soll, arbeiten. Da bin ich selber totaler Neuling. Ich versuche, überall, wo ich hinkomme, mit größtmöglichem Respekt und mit auch der Zeit, mich aufs Gegenüber empathisch einzustellen, irgendwie damit umzugehen. Bin wahrscheinlich so, dass wenn da vor mir eine Gruppe steht und ich die anspreche, dann sage ich Bürgerinnen und Bürger, dann sage ich nicht BürgerInnen, weil das ist einfach, kommt mir schwerer über die Lippen. Mhm. Ich versuche es schon so zu machen, aber ich kriege es natürlich auch nicht immer hin. Mhm. Mir fällt auch auf, dass es extrem aufgeladen ist. Für mich ist wichtig, um diese Debatte zu entladen und konstruktiv zu entladen, will ich eben nicht für eine Seite so extrem in die Bresche springen, weil dann habe ich das Gefühl, polarisiere ich es nur noch mehr. Sondern ich glaube, dass der Fakt, dass sich manche Leute nicht angesprochen fühlen, dass sie nicht sichtbar genug sind in unterschiedlichen sozialen Gruppen, dass das ein legitimer ist. Wie man den auflöst, gibt es unterschiedliche Wege. Ich versuche das mit Respekt und irgendwie Lernfreude auch aufzunehmen, aber da wird es unterschiedliche Wege geben und die müssen wir auch konsensual auch besprechen. Also ich glaube nicht, dass jetzt schon der Zeitpunkt ist, wo man irgendwie Leute dafür abstrafen soll, wenn sie etwas partout nicht verstehen.
Wirst du eigentlich auch angegangen, obwohl du ja Teil der Szene bist, weil du nicht über
sehr viel sogar
vorsichtig bist? Okay.
Also tatsächlich, also wenn ich im Internet unterwegs bin, bekomme ich vor allem so Hate Speech von irgendwie so Rechtspopulisten und Rechten. Tatsächlich ist es mir aber schon in Kreuzberg in einer Homo-Kneipe passiert, dass man mich rausgeworfen hat, weil man sagt, du bist doch in der Faschistenpartei CDU. Oh. Oder ich hatte für dieses Einsamkeitsbuch einen Dreh in Friedrichshain in deiner Glasscheibe, da haben irgendwelche Antifa-Leute irgendwie dann an der Scheibe protestiert und so. Also diese analogen Anfeindungen habe ich tatsächlich eher aus so einem linksextremen Rahmen gekriegt.
Ja.
Auch interessant, ja.
Cherie, du guckst so glücklich.
Ja, ich bin sehr glücklich.
Hast du deine Standardfrage abgefeuert?
Ich habe noch eine Standardfrage. Was macht dir Mut?
Zu wissen, dass Eigenverantwortung sich insofern lohnt, dass man, dass sie einem auch hilft, selber Krisen zu überstehen. Also ich habe für mich verstanden, dass immer wenn es mir schlecht ging, war ich gar nicht so darauf angewiesen, dass ich extern jemanden hatte, der mich irgendwo hinleitet, sondern es hat mir gereicht, in eigener Naturverbundenheit, in eigener Ruhe, in eigener Nachdenklichkeit über mich selbst nachzudenken und ein Alleinesein eben auch schöpferisch zu nutzen. Und dass Eigenverantwortung also nicht etwas ist, was mir irgendwie als Strafe oder Zumutung erscheint, sondern was für mich auch totale Heilquelle für alles ist.
Man könnte auch Selbstfürsorge sagen,
oder? Es ist Selbstfürsorge und das ist das Schöne auch an diesem Einsamkeitsthema, dass es nur auf deine eigene Deutung ankommt und auf deine eigene Einstellung, ob du einsam bist oder ob du das alleine sein gut für dich nutzen kannst, auf allen Wegen.
Mhm. Das ist voll unser Thema hier im Podcast.
Immer eine wieder. Allerletzte Frage habe ich jetzt auch noch nach. Also jetzt ist gerade mal Corona, wenn wir mal von der Delta-Variante absehen, aber vielleicht dann doch so ein bisschen im Ausklingen begriffen. Was passiert danach? Haben wir mehr Vertrauen, mehr Nähe, mehr Bindung? Rennen wir wie die Verrückten zurück in unser schönes Kreuzfahrt- und Wochenend nach Barcelona-Flugleben? Viele Menschen, auch wir hier im Podcast, haben gesagt, eigentlich müssen wir was ändern. Was glaubst du, was passiert?
Ich meine, ich wäre
dein
gerne
Kumpel Laschet wird Kanzler.
Ja, das ist, glaube ich, etwas Gutes.
Aufbruch sieht anders, aber gut, okay.
Ist moderativer Aufbruch. ich glaube, wir dürfen nicht unterschätzen, dass eine Krise einfach wahnsinnig viele Verlierer hatte. Und das sind Kinder und Jugendliche, das ist ein Bildungs- Bildungsangebot, eine Bildungslandschaft, die nicht richtig weiterentwickelt ist. Das sind wahnsinnig viele Jobs in der Gastronomie, im Einzelhandel, die weggefallen sind. Das sind Jugendstudentengenerationen, die nicht genau wissen, wohin mit sich. Das müssen wir nicht nur kollektiv psychologisch aufarbeiten, sondern das ist vor allem auch immer noch eine große Wirtschaftskrise. Mhm. Ich glaube, dass immer noch verschleppt wird, wie viele Insolvenzen wir jetzt eigentlich nach diesen anderthalb Jahren noch aufzuarbeiten haben. Und eine Krise hat erstmal nicht so wirklich Gewinner, sondern es gibt wirklich wahnsinnig viele Verlierer und gerade die, denen es wirklich noch nicht so gut geht oder denen es immer schon nicht so gut ging. Deswegen bin ich nicht so einer, der dann jetzt hier irgendwie so als letztes Wort und aus der Krise gehen wir stärker hervor und wir machen jetzt alles geiler, glaube ich nicht unbedingt. Aber es sind in der Krise zumindest die Defizite sichtbar geworden. Das heißt, wer es ernst meint, der weiß, wo die Hausaufgaben zu machen sind.
Mhm. Ja. Super. Großartig. Das war Diana Kinnert. Dein Einsamkeitsbuch heißt nochmal?
Die neue Einsamkeit.
Sollte 150 Seiten kriegen, hat weit über 500. Ich habe zumindest, also man kann es sehr schön so in Stücken lesen.
Es ist ein assoziatives Buch, mit dem man durch einfach ein vielschichtiges Phänomen reist.
Irre viel Arbeit drin, das kann ich als selber Bücherschreiber sagen, das ist nicht mal eben nur so. Wer das Buch gelesen hat, hört deinen Podcast, der achte Tag, den kuratierst du für den geschätzten Kollegen Steingart, du hast mit Harald Welzer eine TV-Show auf NTV. Was haben wir noch? Natürlich.
Falsch, wir haben eine Kolumne bei, also wir haben eine Audiokolumne bei Phoenix.
Okay, es war aber ganz schön knapp dran.
Ja, das klang gut auch.
Eine Audiokolumne im Fernsehen, auch nicht schlecht. Du hast einen Blog, der heißt kinnert.com. Mhm. Und du gehst nicht in die Politik, weil das kannst du dir nicht leisten.
Also ich finde, dass politisches Engagement zu einer Demokratie passt und das funktioniert nur mit Demokraten und insofern bleibe ich politisch engagiert. Aber wann ich Lust hätte, das unbedingt beruflich zu machen oder wie meine eigene Lebensplanung aussieht, das will ich nicht. Das weiß ich einfach alles noch nicht. Mhm.
Tja, wenn die CDU nur aus Frauen wie dir bestehen würde, wäre sie eine richtig wählbare Partei, oder?
Wenn du das sagst.
Finde ich auch.
Danke, schön, dass du da warst, liebe Diana Kinnert.
Vielen, vielen Dank.
Danke.
Wir. Arbeit, Leben, Liebe.
Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.